Was für ein wunderbares Geräusch.
Schön.
Ich weiß ja nicht, wie das über die Mikrofone klingt, aber hier bei uns klingt es wie zwei Bierchen, die gerade aufgemacht wurden. Denn wir stoßen heute an auf die letzte Folge des Stadionsprecher 2024. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ich nicht alleine trinken muss. Prost Jens, komm.
Prost Nils.
Ich mache mal einen langen Arm. So. Ja, das schmeckt wie Feierabendbierchen.
Auf jeden Fall, fühlt sich auch wie Feierabend an.
Ja,
wir haben Mittwoch, kein Bier vor vier, deswegen nach vier, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ja.
Und wir haben auch verdient. Ein bisschen was vor für die letzte Folge, ja. Ne? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lange heute die Folge werden lassen, denn wir haben ein paar Themen auf der Agenda. Wir wollen zunächst über die Aktualität sprechen und zwei Vorfälle jetzt vom vergangenen Spieltag, die für Aufregung gesorgt haben. Dann schauen wir ein bisschen zurück auf die bisherige Bundesliga-Hinrunde und schließlich werfen wir den Blick noch in die Zukunft und auch räumlich in die Ferne nach Saudi-Arabien, wo 2034 die WM stattfinden wird.
Oh.
Ja, spannende Themen.
Auf jeden Fall.
Und wir beginnen mit dem Hier und Jetzt. Und zwar mit dem Feuerzeugwurf auf Torwart Patrick Trewes vom VfL Bochum. Für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten. Es lief schon die Nachspielzeit im Spiel gegen Union Berlin. Da wurde Trewes beim Stand von 1:1 am Kopf von einem überambitionierten Feuerzeug getroffen, als er gerade einen Abstoß machen wollte. Er ging zu Boden, die Partie wurde zunächst unterbrochen und nach einer knappen halben Stunde ging es weiter. Allerdings mit Feldspieler Philipp Hofmann im Tor, denn Bochum konnte nicht mehr wechseln. Die verbliebenen zwei Minuten wurden allerdings nicht mehr wirklich Fußball gespielt. Es gab einen Nicht-Angriffspakt und es waren alle relativ schnell froh, dass diese Posse auch beendet ist. Also vielleicht erstmal das Wichtigste. Patrick Trewes geht es gut.
Ja. Ja,
er lebt noch. VfL-Trainer Dieter Hecking hat nach dem Spiel berichtet, dass Trewes in der Kabine etwas benommen gewesen sei. Und für Untersuchungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Test auf Gehirnerschütterung fiel negativ aus. Aber der Keeper hat Übelkeit, Kopfschmerzen und Unwohlsein beklagt. Und Jens, ganz frisch kam er jetzt vorhin auch noch die Nachricht.
Er trainiert im Moment auch nicht.
Genau. Klar,
ja.
Wurde mal rausgenommen von Hecking, der auch sagt, er muss erstmal ein bisschen, ich weiß nicht mehr, was die Formulierung war, klarkommen, zu sich finden.
So wahrscheinlich hat er nicht gesagt, er muss erstmal klarkommen.
Ja, genau, so in der Art. Ja. Aber das ist ja vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt, den ich nur ganz kurz ansprechen möchte. Stefan Effenberg hat ja im Doppelpass auch, als es um das Thema ging, über diese Angst gesprochen, die eben dann auch bei so einer Sache ausgelöst wird. Also das eine ist das vielleicht Körperliche, das andere ist aber so ein Gefühl von, oh, da kann jetzt bald wieder was auf mich fliegen. Ne? Ist das vielleicht auch was, wo er jetzt nochmal einen Tag mehr braucht, um zu sich zu finden?
Also möglicherweise. Ich kann mir vorstellen, warum das bei Stefan Effenberg vielleicht dann schneller abgehakt wurde.
Warum?
Weil er so ein Typ ist, der, oh Gott, wie drehe ich mich hier um Kopf und Kragen,
ein bisschen
einfacher gestrickt ist und glaube ich auch da weniger Furcht hat, mit dem, wer sich schon einen Tiger hinten in das Haupthaar rein färben lässt, der zeigt natürlich auch dann bei sowas keine Angst oder sowas. Aber ich meine, das ist auf jeden Fall ein Thema. Es gibt da ja mehrere Vorfälle auch im Sportbereich. Ich weiß nicht, ob du dich an die Tennisspielerin Monika Seles noch erinnern konntest, die in Hamburg damals ja sogar noch viel, viel schlimmer noch niedergestochen wurde mit einem Messer, die über Jahre in psychologischer Behandlung war, weil sie einfach gesagt hat, diesen Moment, wo ich auf meinem Stuhl sitze und nicht sehe, was hinter mir passiert, das war für sie eine ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrung über viele, viele Jahre. Und da hat sie wirklich viele, viele Stunden hat sie da reinstecken müssen. Ne?
Ich hoffe, dass es Patrick Trewes nicht ganz so geht nach dem Feuerzeug, weil ich auch meine, es ist natürlich, aber warte mal, wir fangen mal anders an, denn man könnte jetzt über viele Dinge im Zusammenhang mit diesem Vorfall sprechen. Dass das natürlich grundsätzlich ein absolutes No-Go ist, Gegenstände auf Spieler zu werfen, das versteht sich von selbst. Und wir wollen uns hier auch nicht als Moralaposteln aufspielen, denn das ist immer so eine Gelegenheit, unter anderem für Journalisten aus ihren Löchern zu kriechen und sich dann zu echauffieren zu sagen, das ist abscheulich, das gehört nicht ins Stadion. Da sind wir uns doch alle einig. Da braucht man echt nicht drüber reden. Und es ist egal, ob solche Angriffe auf Spieler, auf Schiedsrichter, auf andere Fans, wen auch immer. Also wir haben ja normale Grundsätze des Zusammenlebens, also das ist schon mal klar. Dann sollten wir vielleicht noch über die sportliche Wertung sprechen, denn das ist ja auch gerade noch im Raum. Ne? Die Bochumer haben direkt schon am Spieltag angekündigt, dass sie Protest einlegen wollen. Das Spiel ist 1:1 zu Ende gegangen. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, vom Sportgericht wird es gerade geprüft. Bleibt es bei diesem 1:1 oder gewinnen die Bochumer möglicherweise dieses Spiel am grünen Tisch, was ja für sie nicht so schlecht wäre. Ich glaube, sie haben noch keinen Sieg eingefahren in diesem Jahr. Nee. Das heißt, die 3 Punkte könnten sie relativ gut gebrauchen. Aber ist es für dich erstmal nachvollziehbar, dass Bochum überhaupt Protest eingelegt hat?
Ja, sie hatten ja einen klaren Nachteil dadurch, dass sie eben einen Spieler aus dem Spiel nehmen mussten, der einen Einfluss von außen bekommen hat. Also nicht, dass er sich verletzt hat von sich aus, sondern es war augenscheinlich ein Einfluss von außen. Und dass sie gegen diese Wertung Protest einlegen, das kann ich absolut nachvollziehen.
Aber könnte man nicht entgegenhalten, es wurde nur noch 2 Minuten Fußball gespielt, in Anführungszeichen, es ist ja da nichts mehr passiert.
Ja, aber du weißt doch ganz genau als Bayern-Fan, was in 2 Minuten alles passieren kann. Nö.
Hab ich gelöscht.
Gegen Manchester United damals 1999. Also auch da, ich meine, wir reden über 2 Mannschaften, wir sprechen ja nachher noch ein bisschen mehr über die Bundesliga, aber wir sprechen von 2 Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt auf der Sonnenseite der Bundesliga im Moment stehen, sondern da konnte man sich schon vorstellen, dass vielleicht jetzt Union Berlin gegen 10 Mann ganz am Ende wirklich nochmal alles reinwirft und versucht eben diese 3 Punkte in der Alten Försterei zu halten. Also, dass man jetzt so sagt, ja, es waren ja nur noch 2 Minuten, das hat für mich keine Bedeutung. In 2 Minuten kann sehr, sehr viel passieren, von daher.
Ich glaube auch, es ist vor allem aus strategischer Sicht natürlich von Bochum richtig, das so zu machen. Es ist ein außergewöhnlicher Vorfall und ich glaube, sie haben einfach relativ gute Chancen, dass ihnen da 3 Punkte zugesprochen werden und dass bei denen auch dieses Jahr wie immer um alles geht.
Ja.
Wärst du schön blöd, wenn du es nicht zumindest versuchen würdest.
Genau, also wir gehen mal davon aus, dass er wirklich auch all das hat, was so gesagt wird, also hier Patrick Drewes, und das ist einfach, du hast es eben schon gesagt, ist ein absolutes No-Go, sowas macht man nicht. Und deswegen, ich finde auch schon, dass es da in gewisser Form, da muss es jetzt auch eine Bestrafung für Union Berlin geben. Also du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, ja okay, jetzt kriegt er hier 10.000 Euro Geldstrafe und dann hat sich die Nummer. Also in welcher Form diese Bestrafung jetzt stattfindet, das ist Thema des Sportgerichts, dafür ist es auch da. Aber dass man jetzt einfach sagt, ja, das Spiel ist ja zu Ende gegangen, ihm geht's ja gut, lass mal zur Tagesordnung übergehen, das wäre mir ein bisschen wenig.
Und du hast am Rande jetzt noch einen anderen Aspekt angesprochen, den ich sehr, sehr spannend finde.
Ah, ja.
Bei diesem Thema. Und zwar Gott, ja. Kritik an Patrick Drewes, also dem vermeintlichen Opfer selbst. Mhm. Und der Kritik an dieser Kritik wiederum. Denn es haben ihm scheinbar nicht alle abgenommen, dass es ihm so schlecht ging, dass er eben nicht weiterspielen konnte. Oliver Kahn hat's moderat ausgedrückt und hat gesagt, ich hätte es besser gefunden, wenn der Torwart versucht hätte weiterzuspielen und sich erst dann hätte auswechseln lassen, wenn es nicht mehr gegangen wäre.
Mhm.
Und Olli Kahn ist natürlich das Paradebeispiel dafür, dass sowas zumindest in der Theorie möglich ist. Wir erinnern uns alle, dass er, ich glaube, gegen Freiburg war es damals, ja, einen Golfball an den Kopf bekommen hat und da gab es eine richtige Platzwunde, also das hat ordentlich geblutet und er hat weitergemacht. Das ist natürlich auch Kahn durch und durch. Aber dass er jetzt sowas sagt, er fände es gut, wenn er es versucht hätte weiterzuspielen, überrascht jetzt zumindest mal nicht.
Nee. Und da kommen wir doch schon in diese ganze Diskussion rein. So, Patrick Drewes hat dieses Feuerzeug jetzt so auf den Hinterkopf bekommen. Er hat das damals vorne so übers Auge, also wo ja auch der Schädel relativ fest und dick ist. Und klar, ist da Blut geflossen ohne Ende. Aber wer sagt denn, dass das jetzt bei dem Drewes irgendwie schlimmer oder weniger schlimm war als damals bei Olli Kahn? Das muss in der Situation...
Olli Kahn im Zweifel.
Ja, ja, gut, Olli Kahn, ja klar, der weiß das. Natürlich unser Titan. Aber ich meine, da kannst du dich jetzt wirklich auf extrem dünnes Eis begeben, kannst sagen, so, das ist schlimmer als das und das, da hätte er weitermachen müssen, weil im Endeffekt, es ist so entschieden worden, er hat das auch so entschieden und ich glaube nicht, dass ihm da jetzt jemand schon aufs Spielfeld zugerufen hat, werf dich hin, na, wir kriegen hier 3 Punkte am grünen Tisch. Sondern das ist einfach eine Situation, da hat er so reagiert, glaube ich, wie er reagiert hat, weil er das so gefühlt hat. Und alles andere, was dann darüber gesprochen wird.
Und ich drücke es mal sehr, sehr theoretisch aus. Wenn, nur wenn, es vielleicht nicht extrem schlimm war, und er fängt aber an mit dieser Reaktion, dann ist es auch in dieser Welt, in dieser theoretischen Welt, absolut folgerichtig, das natürlich jetzt auch noch ein bisschen fortzusetzen. Im Sinne von, dann ist es schlau zu sagen, er setzt noch mal ein Training aus, aber kann am Wochenende wieder spielen. Ich sage nur theoretisch. Und wir haben ja alle im Hinterkopf, dass auch im Profifußball nicht immer alles total sauber zugeht. Aber Stichwort dünnes Eis, auf das ich mich gerade begebe.
Da bist du auf jeden Fall bei Manuel Gräfe.
Ja, genau.
Dem ehemaligen Schiedsrichter, Bundesliga-Schiedsrichter. Der hat diese Szene als, oder dieses ganze Drumherum und als er da auch runtergeführt wurde, als Schmierentheater bezeichnet.
Ja, genau. Er schreibt auf X, Feuerzeugwurf ist inakzeptabel, aber das Schmierentheater von Treves auch. Und er sagt auch noch, es lagen keine Anzeichen einer Verletzung vor und hat das aus gut informierten Kreisen aus Berlin angeblich gehört. Kein Hämatom, keine Hautverletzung, keine Schramme oder es ist eben das erste schwere Schädeltrauma durch ein Feuerzeug ohne äußere Verletzung. Eine Sensation.
Ah.
Ja, schon mutig von Manuel Gräfe, das so zu äußern. Wie bewertest du diese Aussage, Jens? Kann man das machen? Sollte man das machen? Muss man das vielleicht sogar so machen, wie der Manuel Gräfe?
Ich will es mal anders sagen. Ich spiele ja auch schon ein paar Jährchen Fußball und ich war schon öfter dabei, als Leute mal einen Ball an den Kopf bekommen haben und danach benommen waren und da gab es auch keine Platzwunde. Und dann hast du auf dem Hinterkopf auch keinen blauen Fleck gesehen oder whatever. Und trotzdem kannst du von einem Kopftreffer benommen sein, wenn es dich blöde trifft. Also von daher, jetzt weiß ich nicht, ob Manuel Gräfe Gehirnchirurg ist oder ausgebildeter Doktor.
Aber jemand aus gut informierten Kreisen,
ja, der gut.
Ist wahrscheinlich Gehirnchirurg.
Ja, selbstverständlich. Also von daher, ich finde es schon ein starkes Stück, was er sich da erlaubt. Das geht einfach, ja schon wirklich... Ja. Also er macht ja Patrick Drewes quasi vom Opfer zum Täter. Und da sind wir schon bei der Verleumdung. Und das finde ich schon wirklich ein starkes Stück. Das muss man nicht sagen.
Geschäftsführer Ilja Kenzig vom VfL Bochum hat sich genau dazu auch geäußert. Er sagt, es gab hässliche Kommentare, nicht nur auf den Tribünen, sondern auch in den Katakomben, wo Schauspielerei vorgeworfen wurde. Da wird eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Ja. Aus unserer Sicht kann es nicht sein, dass ein Spieler von uns getroffen wird und sich dann noch rechtfertigen muss, dass er nicht schwerer verletzt wurde. Und auch darauf hat Manuel Gräfe nochmal reagiert. Der fordert natürlich auch grundsätzlich erstmal Konsequenzen für den Übeltäter, aber sagte auch, das ist keine Täter-Opfer-Umkehr, wenn man anmerkt, dass das Opfer gemäß der Ärzte keine erkennbare Verletzung hat. Es geht um eine ehrliche Einordnung des Ganzen. Er, also Treves, wird gestreift, sammelt das Feuerzeug auf, geht runter und ist später benommen und nichts. Jo. Am Ende des Tages, ne, muss man ja sagen, selbst wenn Gräfe das glaubt, ist es halt einfach unprofessionell, das laut auszusprechen. Und er ist mit Sicherheit nicht der Einzige, der sich denkt, oh, das Ding hat ihn so am Kopf gestriffen, ist das jetzt wirklich so dramatisch? Ist einfach so. Das werden nicht alle glauben, aber es ist völlig egal. Weil am Ende muss man sich dann natürlich auch kommunikativ professionell verhalten. Und Manuel Gräfe als ehemaliger Schiedsrichter sollte es eigentlich besser wissen, dass er damit eine Unterstellung macht und die ist nicht besonders charmant. Und da ihm niemals jemand mit Fakten auf seine Seite springen wird, ist es halt einfach unklug, so eine Aussage zu tätigen.
Ja, und auch gerade, es gab ja in der Vergangenheit auch schon Bierbecher, die in Richtung von Schiedsrichtern geworfen wurden. Also, ich kann mich noch erinnern, es waren Linienrichter damals, ich glaube in Bochum, beim Spiel Bochum gegen Gladbach. Ja, da ist hinterher auch nicht das Blut gespritzt und die Partie wurde trotzdem abgebrochen, weil auch entschieden wurde, wir können jetzt hier so nicht weitermachen, auch weil der Linienrichter sich beeinträchtigt gefühlt hat. Und ich meine, wir sprechen hier von Profifußball. Wir sprechen hier vom VfL Bochum, der mitten im Abstiegskampf steht. Wenn ich als Torhüter dort stehen würde und nur für einen Bruchteil in der Sekunde das Gefühl hätte, boah, ich kann das hier nicht, mir brummt der Schädel. Ich kann jetzt gerade meiner Mannschaft vielleicht hier nicht diesen entscheidenden Ball halten, was ich machen müsste, weil das ist mein Job, dann ist es doch fair zu sagen, ich kann hier nicht weiterspielen. Weil, wie gesagt, es ist nichts, was auf dem Spielfeld passiert ist. Er hat jetzt nicht von einem Gegner oder von einem Mitspieler oder den Ball an den Kopf bekommen, sondern er hat von außen ein Feuerzeug gegen den Kopf geworfen bekommen. Und von daher, er kann seinen Job dann nicht mehr so machen, wie er es eigentlich sein müsste. Und von daher ist es auch fair, wenn er diese Entscheidung dann trifft und sagt, ich gehe vom Feld. Das ist meine Meinung dazu. Und da sind wir doch genau dabei. Natürlich gibt es zu diesem Fall unterschiedliche Meinungen. Jetzt muss man halt nur kommunikativ auch mal schauen, welche Meinung äußert man wie.
Genau.
Wie würdest du das bei Herrn Gräfe einordnen? Du hast ja eben schon gesagt, er hätte das nicht sagen dürfen.
Es ist halt immer nicht so schlau, sich auf Mutmaßungen zu stützen und nichts anderes macht er ja. Also man kann ja im Prinzip als Fakten nur heranziehen, was der VfL Bochum offiziell veröffentlicht. Und das ist eben, er hat keine Gehirnerschütterung, aber ihm geht's nicht so gut. So, das ist der Fakt, den man dann halt einfach glauben muss, weil man andere Fakten, vermeintliche Fakten nicht hat. Und das alles, was Gräfe macht, ist reine Spekulation. Ja. Er weiß es nicht. Er weiß nicht, wie es ihm tatsächlich gegangen ist. Und selbst wenn es eine Möglichkeit gibt, dass er recht hat, sollte man es, wie gesagt, einfach nicht sagen.
Lieber Nils, du bist jetzt das Sportgericht des DFB. Du hast die Entscheidungsgewalt. Du kannst jetzt sagen, was machen wir damit? Was tust du?
Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass der VfL Bochum 3 Punkte zugesprochen bekommt. Oder es gibt ein Wiederholungsspiel. Aber ich glaube nicht, dass es bei der 1:1-Wertung bleibt. Weil ich denke, es wird genauso sein, wie du auch gesagt hast. Es muss ja auch ein Zeichen gesetzt werden. Vielleicht auch ein Exempel statuiert. Und das macht man, glaube ich, nicht mit, alles klar, ist ja nichts weiter passiert, passt so. Deswegen werden die irgendwie anders reagieren.
Ja.
Oder glaubst du, es gibt noch was anderes? Also Geldstrafe sicherlich noch für Union, könnte ich mir vorstellen. Die sind ja als Gastgeber auch in der Pflicht.
Ja, ich also könnte mir sogar vorstellen, dass sie bei Union Berlin jetzt wirklich vielleicht auch mal ein Spiel ohne Zuschauer machen müssen. Mhm. Also weil so dieses Thema Geldstrafe für den Verein, sind wir doch mal ganz ehrlich, das juckt doch denjenigen, der jetzt das Feuerzeug geworfen hat, auch nicht.
Der übrigens schon ermittelt wurde.
Ne? Ja, ja, genau. Ist doch genauso bei dem Thema Pyrotechnik oder bei anderen, sagen wir mal, Verfehlungen der Fans oder sowas. Im Prinzip werden immer die Vereine bestraft, sie bekommen eine Geldstrafe und dann wird munter weitergemacht. Von daher, es müsste schon jetzt was sein, wo auch die Fans selbst merken, oh Mist. Ja, also und das heißt, entweder hat der Verein weniger Punkte auf dem Konto, das würde den Verein treffen und dadurch natürlich auch mich als Fan, oder mal tatsächlich zu sagen, okay, so läuft es nicht, ein Spiel oder 2 Spiele ohne Fans. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas in der Richtung dabei ist. Ich weiß, in anderen Ländern wird es oft so gemacht, dass quasi ab dem Moment, wenn das Spiel abgebrochen wurde, das Spiel nochmal wiederholt wird. Ist jetzt aber ein anderer Fall, weil das Spiel wurde ja zu Ende gebracht.
Genau.
Also von daher ist es ein bisschen, weiß ich nicht, wie das zu bewerten ist, ob man dann diesen Vorfall als Abbruch werten kann und dann sagen kann, wir spielen diese 2 Minuten nochmal neu, weil eigentlich sowas gibt es schon häufiger.
Aber genau das hat Simon Rolfes von Bayer Leverkusen ja auch im Doppelpass vorgeschlagen. Aber gerade in dem konkreten Fall ist es doch ein bisschen weltfremd, das zu fordern. Also zu sagen, wir spielen jetzt nochmal 2 Minuten. Dafür bringen wir jetzt irgendwie die beiden Vereine nochmal zusammen. Also Publikum wäre ja geradezu lächerlich. Bitte bei vollem Eintritt dann nochmal alle kommen.
Zu 2%
in 2 Minuten. Also halte ich nicht für so wirklichkeitsnah, diese Regelung.
Oh, wird aber tatsächlich wird gemacht. Ja. Wird in Italien und so weiter, da wird das knallhart durchgezogen. Aber wie gesagt, eigentlich nur, wenn das Spiel dann zu dem Zeitpunkt abgebrochen wurde. Ja. Also wenn es in der 83. Minute abgebrochen wird, dann werden halt die 7 Minuten plus Nachspielzeit noch nachgespielt. Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, es ist in Italien passiert und da wurde das unter Ausschluss der Fans dann halt gemacht, weil wie du sagst, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber da wurden auch noch mal ein paar Minuten nachgeholt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch, es wird darauf hinauslaufen, dass Bochum die Punkte zugeschrieben bekommt. Eigentlich wäre ich dafür gewesen, man macht das. Ich finde den Vorschlag von Simon Rolfes eigentlich am fairsten, weil warum sollten denn die 90 Minuten, die davor gespielt sind, halt nicht reinzählen? Also es gab ja ein Spiel, das hat ja stattgefunden. Und natürlich gibt es dann diesen Vorfall, der muss auch bestraft werden, haben wir eben schon gesagt, aber
also ich glaube, in so einem Fall ist es schwer, dann die komplette Fairness daherzustellen. Ja. Du kannst, auch wenn du die 2 Minuten nachspielst, die Situation nur bedingt simulieren. Du hast dann vielleicht dieselbe Spielzeit, die noch zu spielen ist. Du hast aber beispielsweise Spieler, die einen ganz anderen Erschöpfungsgrad haben als in dem eigentlichen Spiel. Also ich will nur sagen, es gibt Faktoren, die kannst du nicht so reproduzieren.
Du hast möglicherweise ganz andere Spieler auf dem Feld, weil andere Spieler, die jetzt gespielt haben, dann vielleicht verletzt sind oder sowas. Ja. Alles klar, ja, das ist alles möglich. Von daher, lass mal abwarten. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben Mittwoch Nachmittag, wenn ihr morgen am Donnerstag die Folge hört, ist vielleicht schon mehr bekannt, aber zum jetzigen Stand müssen wir abwarten.
Dann lass uns doch jetzt, Jens, bevor wir gleich die komplette Bundesliga nochmal in den Blick nehmen, noch über einen Aufreger sprechen, ebenfalls vom vergangenen Wochenende, Pauli gegen Werder. Du hast es mitbekommen als Werder-Fan.
Ich habe es mitbekommen. Ich saß vor dem Fernseher und habe gewartet, dass das Spiel weitergeht. Ja. Es gab vor dem Spiel zwischen St. Pauli und Werder Bremen schon viel Fanaktionen, sagen wir mal. Also es hat schon, das Millerntor hat schon lichterloh gebrannt. Übrigens witzigerweise, na, es ist ja eine neue Fanfreundschaft, die da entsteht zwischen St. Pauli und Werder Bremen.
Ist das so?
Ja, das ist so. Und also das gab auch sehr, sehr viele Berichte rund um dieses Spiel, dass es super friedlich abgelaufen ist, was man ja aufgrund der Nähe nicht unbedingt erwarten müsste. Das ist ja oft auch anders, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Berichte darüber, wie gut sich Werder und Pauli-Fans verstehen. Und das liegt einfach daran, dass man einen gemeinsamen Gegner hat, ja,
das glaubt
den HSV, und das verbindet wohl. Na gut, und dann führte Werder zur Halbzeit 1-0 und zur zweiten Hälfte sind die Spieler dann raus aufs Spielfeld und das Spiel dauerte 2 Minuten und dann brannten quasi beide Fanlager. Sowohl der Werder-Block als auch der Pauli-Block, es wurden Pyros gezündet und das komplette Stadion war komplett vernebelt. Und das hat für reichlich Unmut gesorgt, möchte ich mal sagen, ne?
Es wurde unterbrochen, weil einfach die Sicht so schlecht war, dass man gesagt hat, man kennt das ja, wenn Pyros abgebrannt wird, meistens geht es weiter, aber in dem Fall wurde dann das Spiel tatsächlich unterbrochen.
Ja, es war neblig, also das heißt, es hat auch dieser ganze Rauch wurde quasi so, ist auch im Stadion verblieben und auch, und das ist was, da habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, auch der VAR braucht ja klare Sicht und die Kameras sind wohl am Stadion doch Dach angebracht und das heißt, auch die Herren in Köln im Keller haben nichts gesehen. Von daher hat es dann 15 Minuten gedauert, bis dann das Spiel wieder freigegeben wurde.
Und es ist nicht ganz uninteressant, sich mal die Reaktionen nach diesem Spiel der Beteiligten anzuschauen. Also, wir fangen mal an mit Paulis Sportchef Andreas Bornemann. Der sagte, nein, das ist kein Spaß. Er sei nicht der ganz große Gegner von Bengalos oder ein Fan von Verboten oder noch höheren Strafen, aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, in der Situation ist es für alle schlecht. Das Spiel ist unterbrochen und die Jungs sind aus dem Rhythmus raus. Wen haben wir noch? Pauli-Trainer Alexander Plessin sagte, ich finde es ja auch schon geil für die Atmosphäre. Das kann schon was Schönes sein, aber in dem Moment ist es jetzt zur Winterzeit mit dem Wind und der Verletzungsgefahr. Und gerade wenn wir im Rückstand sind und alles versuchen, einfach suboptimal.
Ja, da hört man schon raus, als St. Pauli, Funktionär oder Trainer, darf man jetzt nicht sofort sagen, also, liebe Fans, das war jetzt mal Mist, was ihr hier gemacht habt. Genau. Wir wollten hier einen Rückstand aufholen und ihr sorgt dafür, dass wir das nicht hingekriegt haben, eben weil ihr da eine Viertelstunde Pyros gezündet habt. Ja, das sagen sie beide nicht.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ich glaube, das kannst du einfach als Pauli-Verantwortlicher auch nicht so frei raussagen, weil du, glaube ich, weißt, dass die Fanszene da in der breiten Masse anderer Meinung ist. Mhm. Und deswegen müssen die immer so ein bisschen, ja, ist ja schon geil, aber. Ja, und Uke Göttlich hat ja noch einen anderen Punkt angesprochen, nämlich die Finanzen. Es wird eine Geldstrafe geben vom DFB und er sagt, wir mussten bereits massive Strafen zahlen, was uns als mitgliedergeführter Verein, der sich nicht an Investoren verkauft und viel Raum für Mitbestimmung auch der Fans bietet, sehr schmerzt. Man wolle in den Sport investieren, in die Infrastruktur des Vereins, in neue Projekte. Stattdessen lösen sich jährlich Hunderttausende Euro in Luft auf.
Hat er einen absoluten Punkt und das ist auch was Klaus Allofs gesagt hat. Der war am Sonntagabend bei Sky 90 mit Patrick Wasserzieher und der hat auch gesagt, auch gerade für uns Zweitligavereine, das ist richtig Kohle, die wir hier bezahlen müssen. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt. Und der Fan, ich sage jetzt mal, wir verallgemeinern das jetzt mal gerade, die sagen halt, ja, pf, mir egal, ich zünd weiter meine Pyros, weil es ja nicht mein Geld oder es trifft mich ja nicht. Naja, das ist nicht ganz richtig, weil der Verein wird getroffen und dadurch natürlich auch die Fans des Vereins, ist ja ganz klar.
Ich weiß gar nicht, wie das in so einem konkreten Fall ist. Nehmen wir mal diesen Feuerzeugwurf jetzt. Also wenn Union Berlin da eine Geldstrafe zahlen müsste, der Täter wurde schon ermittelt, wäre ja die Frage, ob dann Union Berlin quasi diese Privatperson anzeigt und sich versucht, da Geld auch wieder zurückzuholen.
Mit Sicherheit, aber Sie sind Veranstalter dieses Spiels, von daher hängen Sie jetzt erstmal in der Scheiße. Ja. Aber dass Sie da strafrechtlich auch gegen diese Einzelperson vorgehen, mit Sicherheit. Aber das ist ja zum Beispiel in diesem ganzen Pyro-Fall überhaupt nicht möglich, weil das sind ja meistens auch vermummte Personen, ja, die dann irgendwie auf den Zäunen sitzen und diese Bengalos in die Luft halten. Da, ja, da kommst du wahrscheinlich dann schon auch an deine Grenzen. Marco Friedl von Werder Bremen hat auch gesagt, ja, klar, die Fans haben überragende Stimmung gemacht. Es war auch extrem fair, also hat auch das nochmal angesprochen zwischen Werder und St. Pauli. Aber für uns Spieler ist das extrem scheiße. Du kommst raus nach 15 Minuten Pause und dann wird es nach 2 Minuten wieder unterbrochen. Mhm. Also mal ganz abgesehen davon, dass Marco Friedl im vergangenen halben Jahr aber sein Profil als Kapitän mal ordentlich geschärft hat. Mhm. Also hat immer wieder klare Worte gewählt, wenn es um Probleme oder um Herausforderungen auch in der Werder-Mannschaft ging. Also das ist mir schon aufgefallen, hat er schon einen Schritt gemacht. Ja, er fand das richtig doof. Am Ende hat Werder 2-0 gewonnen, also er wird damit froh sein und die Mannschaft war auch zufrieden, wie das Spiel natürlich gelaufen ist, aber so ganz happy war er damit nicht.
Nee, und da sagt er auch, der Zeitpunkt ist extrem blöd gewesen für uns, direkt nach der Pause.
Ja. Nils, bist du ein Fan von Pyro? Was sagst du zu dem ganzen...
Ach Jens, da schlagen auch in meiner Brust irgendwie 2 Herzen, weil es mir natürlich auch so geht, wenn ich das aus der Ferne sehe, im Fernsehen oder wie auch immer, natürlich sieht das cool aus und natürlich macht das eine geile Atmosphäre und gerade wenn man sich jetzt vorstellt, ich weiß nicht, auch so eine heiße Champions League Nacht und da kommt ein Real Madrid nach München und in München ist richtig Action und das sieht einfach auch beeindruckend aus. Ich glaube schon, dass das auch was mit den Spielern macht, sowohl der eigenen Mannschaft als auch dann der Auswärtsmannschaft. Es ist schon schön und auf der anderen Seite, gerade jetzt als junger Vater, wenn ich mir denke, dass ich da mit meiner Tochter im Stadion bin und da ist in unmittelbarer Nähe irgendwie sowas los, auch wenn es ja immer heißt, da wird drauf geachtet, dass jetzt nicht irgendwie Kinder drumherum stehen. Wie kannst du das wirklich garantieren? Genau. Kannst du nicht.
Ausschließen kannst du es nicht.
Genau. Und ich meine, da zieht auch durch den Wind ein bisschen der Rauch rum. Also aus der Perspektive, was so die Sicherheit angeht, finde ich es natürlich dann auch wieder nicht so geil. Mhm. Und ich weiß nicht, ob schon mal... Also mir sind nicht viele Fälle bekannt oder überhaupt ein konkreter, dass da mal richtig was passiert wäre. Also da hat jemand Feuer gefangen oder keine Ahnung was, eine Daunenjacke stand in Flammen. Und dennoch, man will es natürlich auch nicht unbedingt heraufbeschwören.
Ja. Aber genau wie schwierig, du sagst, ne? Ja, es ist genauso und ich glaube, so wird es auch in der Liga gesehen. Also auf der einen Seite will natürlich keiner, dass was passiert, aber es trägt auch schon zum Erlebnis Bundesliga oder Fußball bei. Ja? Also es liefert tolle Bilder und hilft dann ja letztendlich auch den Vereinen der Bundesliga, der DFL bei der Vermarktung. Also schwieriges Thema und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum da auch relativ halbherzig gegen vorgegangen wird. Also ich meine, wir alle waren schon im Stadion, wir alle kennen diese Ausrufe, wenn irgendwie Pyro gezündet wird, liebe Gästefans, liebe Heimfans, bitte unterlasst das Abbrennen von Pyrotechnik. Ihr gefährdet euch und eure Sitznachbarn, weiß der Teufel was, Stehnachbarn. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde da dann mal so ein Punkt gesetzt, wo man sagt, okay, wenn ihr nicht aufhört, hier zu fackeln, dann pfeifen wir das Spiel nicht mehr an oder sowas. Also da wird ja auch relativ halbherzig gegen vorgegangen. Von daher könnte ich es mir vorstellen, auch der DFL, auch den Verein, schlagen da 2 Herzen in der Brust, wie du das eben auch schon beschrieben hast.
Ja. Und ich weiß nicht mehr, wer es am Sonntag im Doppelpass gesagt hat. Von irgendjemandem kam auch die Forderung, na, man könnte ja die 2, die da auf dem Zaun hocken und da das Ding gerade in der Hand haben, ja auch einfach da mal runterzerren vom Zaun. Ja,
super Idee.
Ja? Und da habe ich auch gedacht, jo, kann man machen. Und dann hast du da richtig Freude.
Genau, was machst du mit den anderen 30.000? Ja. Also gut, kein so kluger Vorschlag. Vielleicht von jemandem, der sonst eher nur auf der Pressetribüne sitzt oder so, wer weiß.
Yeah, well. Okay, dann würde ich sagen, Jens, lass uns mal den Blick aufs große Ganze richten jetzt von diesen beiden Einzelspielen. Es gab ja nicht nur Skandale, wir haben ja zwischendurch auch ein bisschen Fußball gespielt dieses Jahr.
Ja.
Und wir haben eine Zwischentabelle natürlich jetzt erstmal nach 14 Spieltagen. Wir haben jetzt am Wochenende noch einen Spieltag vor der Brust. Aber wir können natürlich jetzt trotzdem schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, so zum Ende des Jahres. Jetzt, ja. Wir haben es ja nicht groß abgesprochen. Nö. Über wen oder was möchtest du denn zuerst sprechen?
Wir haben einfach die Tabelle vor uns liegen. Das können wir ja sagen. Also ich würde als allererstes gerne über Mainz 05 sprechen.
Ach ja.
Weil ich das nicht erwartet habe, dass sie in der Tabellenregion stehen, in der sie jetzt zu finden sind. Du schon, ich weiß, du hast sie auf Platz 6 getippt und ich habe ja zwischendrin auch mit ein paar Mainz-Fans Kontakt gehabt und die haben auch gesagt, sag mal, was hat denn der Nils da gesagt, ist der verrückt?
Guck mal. Ne?
Genau, und die ersten 5, 6 Spiele, die liefen ja auch so, dass man dachte, um Gottes Willen, das wird eine schwierige Saison, aber sie haben zum vergangenen Zeitpunkt, nach 14 Spielen, hatten sie 9 Punkte und haben sich ja dann noch mit einer sehr starken Rückrunde dann in der Liga gehalten, auch relativ safe die Liga gehalten. Mhm. Und jetzt haben sie zum gleichen Zeitpunkt nach 14 Spielen eben 22 Punkte. Das ist stark, das sind 13 Punkte mehr, würde ich sagen. Da kann man nur den Hut vor Bo Henriksen und seinen Jungs ziehen.
Und damit, wenn wir gerade in dieser Tabellenregion sind, sind sie aktuell sogar noch vor dem BVB. Die Dortmunder sind auf Platz 8. Das überrascht uns beide jetzt so bedingt, würde ich sagen. Wir haben die Dortmunder auch nicht so stark für dieses Jahr getippt. Ich glaube nicht ganz so weit unten, aber nee,
also schon in den Top 4 hatten wir sie beide, aber
ist das so? Ich hab die Tabelle tatsächlich, ich freue mich schon auf die Endabrechnung dann am Ende der Saison. Aber zumindest, okay, ich mache es mal aus meiner Perspektive, mich überrascht es nicht, dass es wieder kein besonders stabiles Jahr von den Dortmundern ist, aus diversen Gründen. Wir haben unter anderem schon über Nuri Sahin gesprochen, ich möchte es jetzt gar nicht in Gänze ausführen, aber dass die Dortmunder jetzt auf dem 8. Platz stehen, auch wenn das natürlich punktemäßig alles dicht beieinander ist, also sie sind punktgleich mit Mainz, wenn sie jetzt 3 Punkte mehr hätten, wären sie schon 5.
Ja.
Es ist alles dicht beieinander und trotzdem, also international die Dortmunder stark in der Champions League, national wie in den letzten Jahren einfach unbeständig.
Und tatsächlich nochmal 3 Punkte weniger als im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Also auch da hat man den Schein-Effekt jetzt nicht direkt gesehen.
Ja.
Und boah, Nils, ich weiß, als Bayern-Fan bist du ja wahrscheinlich froh, wenn dann eine gewisse Kluft zwischen Bayern und Dortmund zu sehen ist. Das ist ja auch vollkommen klar. Ich muss schon sagen, ich, der auf so diese oberen Tabellenregionen immer schaut, dass es möglichst lange spannend ist und dass möglichst lange auch viele Vereine oben sind. Ach, Mann, ich kann es so langsam nicht mehr sehen beim BVB. Wirklich. Ich würde es mir mal wünschen, dass sie mal von Anfang an aus den Startlöchern kommen, eine coole Hinrunde spielen, dass man mal wirklich positiv über den BVB sprechen kann. Wahrscheinlich werden sie wieder eine Top-Rückrunde spielen und am Ende dann irgendwo bei 3, 4, 5 einlaufen und dann ist vermeintlich alles gut, aber mal wieder drüber sprechen, dass der BVB eine geile Saison gespielt hat und wirklich auch sich den Platz, den sie dann erreichen, auch wirklich verdient hat. Das würde mir mal wieder Spaß machen.
Und ja, ich sehe es im Moment nicht. Es ist ärgerlich, weil sie gefühlt einfach Potenzial verschenken. Ne? Also die haben einfach ein paar geile Leute zusammen, aber irgendwie kriegen sie die PS nicht so auf die Straße. Aber ich sag mal so, wenn du dir Spannung wünschst, die ist ja durchaus jetzt gegeben. Nicht zuletzt nach dem letzten Spieltag.
Dank Mainz 05.
Genau, weil die Bayern eben in Mainz verloren haben. Jetzt nur noch 4 Punkte vorneweg vor Leverkusen auf Platz 2, Eintracht Frankfurt auf 3, Leipzig auf 4. Also ich sag mal, dass Bayern, Leverkusen und Leipzig da ganz oben sind, überrascht kein. Über Frankfurt müssen wir noch mal kurz sprechen.
Auf jeden Fall. Frankfurt hat ja eine top erste 10 Spiele gemacht. Also war kein guter Satz. Die haben top 10 erste Spiele gemacht, war auch kein guter Satz. Auf jeden Fall.
Das Bier wirkt,
das ist auch gut so. Und jetzt kommen sie so langsam in so ein Loch. Die vergangenen Partien, jetzt glaube ich 5 oder 6 Spiele, keinen Sieg mehr eingefahren, wettbewerbsübergreifend, das aus im DFB-Pokal. Ich glaube so langsam, brauchen sie müssen ein bisschen durchatmen, aber auf jeden Fall ist Frankfurt zu Recht dort oben, weil sie wirklich auch Top-Spiele abgeliefert haben in der Hinrunde. Und naja, du hast eben die Spannung ganz oben angesprochen, dank Mainz 05. Ne? 4 der letzten 5 Heimspiele hat Bayern in Mainz verloren.
Ja,
neuer Angstgegner für den FCB.
Und die Bayern waren wirklich auch nicht gut, das muss man ja auch festhalten. Also das war kein glücklicher Sieg von Mainz. Die Bayern haben nicht das abgerufen, was sie können, und die Mainzer haben einfach auch einen guten Tag gehabt, und dann kommt das so zustande.
Max Eberl hat hinterher gesagt, ja, wir haben auch viele gute Spiele gemacht, jetzt haben wir mal eins verloren, kann ja mal passieren. Wie hast du das gesehen?
Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert über die Aussage, und dennoch, was soll er sagen? Also jetzt nach der ersten Bundesliga-Niederlage, ich glaube, der will die Diskussion nicht noch weiter anheizen. Wenn er da jetzt was super Kritisches gesagt hätte, dann wäre da medial wieder noch mehr draus gemacht worden. Und ich meine, man kann schon jetzt die erste quasi halbe Serie unter Kompanie so oder so sehen. Also grundsätzlich würde ich, unterbreche mich, wenn ich da zu sehr die Bayern-Brille aufhabe, aber sagen, dass sie zufrieden sein können, dass sich das gut entwickelt unter Kompanie, dass sie guten Fußball spielen, mehrheitlich auch gute Leistungen gebracht haben, aber sie sind aus dem DFB-Pokal raus, ein Titel ist weg, und dieser Vorwurf, dass es gegen starke Mannschaften noch nicht so funktioniert hat mit dem System, der ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ja, genau,
also, und deswegen, man kann das jetzt so oder so, und ich glaube, wenn du als Max Eberl jetzt selber noch diese Kritik so öffentlich äußerst, glaube ich, tust du dir und dem Verein keinen Gefallen. Von daher kann ich es strategisch nachvollziehen, dass er sich so äußert. Mhm.
Joshua Kimmich hat ja gesagt, ja, ist jetzt eine ganz, ganz, ganz wichtige Phase.
Ja.
Ich glaube, dieses Spiel gegen Leipzig
ist auch wichtig.
Kommenden Freitag, das wird richtungsweisend, weil sollten die Bayern, sagen wir mal, nicht gewinnen, Leverkusen hat Freiburg zu Hause, da könnte man schon von ausgehen, dass sie da möglicherweise 3 Punkte holen. Dann wird es halt noch mal enger und dann brennt in München der Baum.
Ja, und wenn Leipzig gewinnen sollte, haben sie 30 Punkte und Bayern 33. Demnach wären sie ja auch nur noch ein Spiel weg. Wobei Freiburg, die stehen auf dem 5. Und das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, dass das ohne Streich so gut funktioniert. Also gewonnen hat das Leverkusen auf jeden Fall auch noch nicht.
Das ist absolut so. Aber man hat so das Gefühl, dass sie ein bisschen in ihren Rhythmus wiederkommen. Also, dass sie so dieses wir ziehen die Spieler auf unsere Seite gehen wieder gefunden haben. Auch wenn wir vielleicht nicht ein absolutes Top-Spiel abliefern, aber wir wissen wieder, was wir tun müssen, um Spiele zu gewinnen.
Ja.
In diesem Modus sind sie wieder, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch gegen Freiburg klappen kann. Aber ja, wie immer im Fußball, 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ich sage ja, das Bier wirkt.
Ja, das Spiel muss erst gespielt werden.
Ah, danke, Jens.
Schön. Ja.
Ebenfalls punktgleich mit Mainz und dem BVB ist auch Werder Bremen, Jens.
Yippie!
Auf Platz 9, und ich weiß, einstellig wünschst du dir ja immer, wie würdest du die Werder, ich nenne es jetzt mal Hinrunde, auch wenn es nicht ganz die Hinrunde ist, einordnen?
Naja, auch da, wenn man mal auf die Punkte schaut, zum gleichen Zeitpunkt 2023 hatten sie 14 Punkte, haben jetzt 22. Ich finde, sie machen einen relativ stabilen Eindruck. Es gab in den vergangenen Jahren immer mal so Momente, da hat man das Gefühl, wenn sie jetzt eins kassieren, dann fällt auch das zweite und das dritte und das vierte. Ja, gegen Gladbach war das jetzt auch einmal so, da haben sie sich so einen Ausrutscher geleistet, aber auch gegen, und auch gegen die Bayern zu Hause waren sie maßlos überfordert. Da waren sie aber selbst noch nicht gut genug drin, und die Bayern waren einfach super stark, von daher alles klar. Aber ansonsten liefern sie relativ viele Spiele ab, wo sie hinten defensiv gut stehen und dann halt einfach ihre Qualität nach vorne ausspielen können. Und das ist vielleicht nicht der Hurra-Fußball, den man mit Werder Bremen verbindet, aus der Thomas-Schaaf-Zeit oder sonst was, wo sie eher vorne versucht haben, 2 mehr zu schießen, als hinten zu kassieren. Da sind ja Spiele reihenweise 5-3, 4-2, 3-1, weiß der Teufel ausgegangen. Jetzt gewinnen sie im Moment häufig 1-0 oder 2-0 oder sowas in der Richtung. Aber man sieht eine Entwicklung in der Mannschaft. Also sie scheinen wirklich den nächsten Schritt gemacht zu haben. Wie groß der ist, weiß ich noch nicht, aber man sieht auf jeden Fall, dass sie eine Entwicklung durchmachen, und das ist erstmal positiv. Und
man kann sich ja auf jeden Fall relativ sicher sein, dass sie mit dem Abstieg dieses Jahr nichts zu tun haben werden. Also nach unten haben sie jetzt schon ziemlich viel Abstand. Gucken wir mal zu Platz 16, sind das jetzt schon 12 Punkte Abstand. Also da müsste schon jetzt viel in der zweiten Hälfte schief gehen.
Ja, und ich glaube, ich habe sie ja getippt irgendwie zwischen, ich glaube, 10, 12, und das ist auch realistisch, dass ich glaube, dass das Wolfsburg von hinten noch ein bisschen drücken wird. Die sind im Moment auch gut drauf.
Ja.
Wolfsburg auch witzigerweise, ne, am Sonntag Abschluss des Bundesligaspieltags gegen Dortmund zu Hause in Wolfsburg. Also von daher, das hat der BVB auch noch nicht gewonnen, weil du vorhin schon mal so 3 Punkte im Sinn so eingerechnet hast. Also
ja, wenn sie gewinnen, sind sie an Dortmund vorbei. Das wird die Wolfsburger schon motivieren.
Definitiv. Und ich glaube auch, dass Bremen da gut aufgehoben ist. Und ich bin happy, weil es macht es entspannter, die Spiele zu gucken, als wenn man immer das Gefühl hat, boah, wenn sie das verlieren, hängen sie wieder richtig tief hinten drin. Also ein bisschen Puffer haben sie jetzt gut. Im Moment erstmal. Und das ist auch zumindest für mein Werder-Herz gut.
Ja. Und dann haben wir nach Wolfsburg auf den Plätzen 11, 12, 13 Gladbach, Union Berlin, Augsburg, dann noch Hoffenheim relativ weit unten und ganz unten jetzt keine Riesenüberraschung, wobei ich die Heidenheimer ja ein bisschen stärker dieses Jahr eingeschätzt hatte. Sie haben zwischendurch auch eine gute Phase gehabt, aber 15 jetzt St. Pauli, 16 Heidenheim, 17 Holstein und 18 Bochum. Keine Riesenüberraschung da hinten, ne?
Ja, wie gesagt, du hattest Heidenheim in der ersten Tabellenhälfte. Ich hatte schon das Gefühl, dass es schwierig werden könnte. Ja, nee, alles andere ist so, wie man das auch erwarten konnte. Dass Hoffenheim auf 14 steht, okay, da kann man ja auch immer erwarten, dass es ein bisschen besser läuft in Hoffenheim. Vergangene Saison ja in die Europa League oder Conference League, auf jeden Fall nach Europa in Europa eingezogen. Ja, für Bochum und Holstein-Kiel wird's schon schwierig. Also jetzt muss man mal gucken, was in Bochum passiert, wenn sie, hier stehen jetzt 3 Punkte. Wenn sie jetzt 2 dazu bekämen, wären es auch 5, aber dann sind es immer noch 5 auf Heidenheim.
Aber es ist nicht so unwahrscheinlich, dass die letzten beiden, also die direkten Absteiger, tatsächlich Holstein-Kiel und der VfL Bochum sein werden. Ne? Auch wenn Hacking da jetzt am Start ist und noch was rausholen will. Aber ich glaube, das wird eng.
Nee, und ich glaube, wenn man mal in die zweite Liga schaut, ich meine, da ist im Moment Elversberg ganz oben. Aber da drücken dann halt auch Vereine wie Fortuna Düsseldorf oder auch der erste FC Köln aufs Gaspedal. Ja. Das sind natürlich auch Vereine, da muss ich auch ganz ehrlich sein, das wäre auch cool, die in der Liga wieder zu sehen. Und ja. Das
stimmt. Ja, und mal gucken. Also einen Spieltag haben wir jetzt, wie gesagt, noch. Und da sind ein paar spannende Duelle dabei. Wir haben es schon gesagt, die Bayern zu Hause gegen Leipzig. Geiles Spiel. Dann haben wir auch schon gesagt, Wolfsburg-Dortmund. Wir haben Leverkusen-Freiburg. Wir haben Werder-Union. Wir haben Eintracht-Frankfurt gegen Mainz 05. Mhm. Das ist natürlich hier das Rhein-Hessen-Derby auch super interessant.
Ja.
Und da werden die Mainzer natürlich auch alles geben, damit die Frankfurter nicht noch weiter nach oben klettern. Und dann haben wir natürlich auch mit Bochum-Heidenheim noch einen richtigen Abstiegsknaller.
Ja.
Da geht es auch um richtig viel in dem Spiel. Holstein-Augsburg, Hoffenheim-Gladbach, Stuttgart-Pauli. Also wird ein schöner letzter Spieltag jetzt vor Weihnachten.
Auf jeden Fall, ich freue mich auch drauf. Und dann ist es ja auch gar nicht so lang, es sind glaube ich nur 3 Wochen. Und dann wird schon wieder Bundesliga gespielt.
Ja, das ist das
also gut. Die Winterpause ist eher kürzer in diesem Jahr.
Ja.
Schön.
Finde ich auch gut. Kann gerne weitergehen mit Fußball. Jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen Darts-WM, dann kann ich mich zumindest jetzt über die Feiertage ein bisschen beschäftigen, aber es ist schön, dass es schnell weitergeht.
Ja, ich gucke dann eher Premier League. Ja, da sind ja dann auch genügend Spiele, da kann man auch guten Fußball sehen. Ja, Pep schon wieder.
Oh,
Pep hat es richtig schwer im Moment, haben wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Der wirkt auch immer ratloser. Im Moment.
Boah. Aber Jens ist gut, die Richtung stimmt. Lass uns zum Abschluss
Abu Dhabi
nochmal ein bisschen international werden, jetzt nach diesem kurzen Rückblick auf die Bundesliga. Die WM 2030 findet in Spanien, Portugal, Marokko und Südamerika statt. Die WM 2034 hat die FIFA jetzt nach Saudi-Arabien vergeben. Wir kriegen also wieder eine Winter-WM. Und wie sagt er jetzt so schön, wir scheißen auf die Human Rights.
Ja, so wird's passieren. Ja, hat Herr Infantino doch sehr geschickt eingefädelt, indem er quasi ja 2030 dann ein paar Spiele noch nach Südamerika gegeben hat. Die wären dann nämlich mal wieder dran gewesen mit einer WM.
Ja.
Und weil ja die erste WM 1930 in Uruguay stattgefunden hat. Deswegen hat man jetzt 2030, 100 Jahre später, dann ein paar Spiele nach Südamerika gegeben und dann war der Weg frei für Asien.
Mhm.
Und da aus Asien nur Saudi-Arabien wollte, wird Saudi-Arabien. Schön.
Ja, wie schön. Saudi-Arabien entwickelt sich, kann man sagen. Es wird immer mehr zum Hotspot für internationale Sportevents. Wir haben Pferderennen, hochdotierte, wir haben Tenniscups, wir haben Formel-1-Rennen, wir haben Kampfsportveranstaltungen, Golf und selbst der Darts-Boss hat wohl schon mit Saudi-Arabien Kontakt aufgenommen.
Oh Gott.
Ja, genau. Also der Eli Pelli wird auch langsam zu klein. Ja, und klar, warum sollte die FIFA das anders handhaben als alle anderen, die sich da einkaufen lassen, ne?
Ja. Ja, also wäre schön, wenn das so wäre, aber augenscheinlich kann man das nicht erwarten. Gerade
von der FIFA
kommt. Genau, gerade in einem Verband, wo es vordergründig nur ums Kohlemachen geht. Ja. Und von daher, warum sollten die sich dem Geld aus Saudi-Arabien verwehren, auch wenn es schon schwierig ist.
Ja, es ist interessant, weil es natürlich eine groß angelegte Strategie von Saudi-Arabien ist. Also sie haben da die Vision 2030 ausgegeben, also eine umfassende Reformagenda, kann man sagen, von Kronprinz Mohammed bin Salman. Und Ziel ist es grundsätzlich mal, die saudische Wirtschaft von ihrer Abhängigkeit vom Öl zu lösen. Also das Land soll als touristisches und kulturelles Zentrum etabliert werden. Und dabei ist Sport natürlich extrem wichtig. Und deswegen holen die sich diese ganzen Events da rein, die natürlich alle nicht kostenlos dort zu haben sind.
Nee, und dazu kommen ja dann noch so Dinge wie, ja, das Aufwerten der eigenen Fußballliga, der eigenen Pro League. Wir können uns noch an den Transfersommer 2023 erinnern, als Spieler wie Benzema, davor auch schon Cristiano Ronaldo, in großem Stil nach Saudi-Arabien gewechselt sind. Und es geht einfach darum, auch dort mehr Strahlkraft zu erzeugen. Dann das Engagement bei Newcastle United in der Premier League, wo sie auch Hauptanteilseigner sind. Also ja, da wird schon viel gemacht im Sport. Wird dann vor allen Dingen auch Sportswashing genannt, weil es auch einfach darum geht, sagen wir mal, negative Schlagzeilen, die es immer wieder auch über Saudi-Arabien gibt, auch mit solchen Themen, mit solchen positiv belegten Themen wie eben Sport zu überschreiben. Ja. Und das ist schon ein Thema. Ja.
Ja, und Menschenrechtsaktivisten sind natürlich schon wieder auf den Barrikaden. Menschenrechtsanwalt Tahal Al-Haji lebt mittlerweile im Exil in Deutschland, sagt beispielsweise, Saudi-Arabien investiert enorme Summen, um Sport- und Filmstars sowie Social-Media-Influencer ins Land zu holen und führt riesige Projekte durch, die von Offenheit und Reformen sprechen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Repressionen und zahlreiche Menschenrechtsverletzungen dauern an. Keine große Überraschung.
Nee, wirklich. Und die Frage ist halt, was passiert jetzt durch die WM? Man hat ja damals schon bei der WM in Katar gesagt, ja, wir wissen, dass es da mit den Human Rights auch nicht so weit her ist. Aber wenn wir jetzt dorthin gehen, dann verbessert sich das ja dadurch.
Die Logik habe ich nie so ganz
verstanden. Die Logik habe ich auch nicht verstanden. Aber das Gleiche wird ja jetzt von der FIFA auch wieder vorgebracht und auch von Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten. Und dafür werden sie aus meiner Sicht auch zu Recht kritisiert.
Ja, die FIFA sagt wörtlich, also sie geht davon aus, dass die Bewerbung erhebliche Möglichkeiten für positive Auswirkungen auf die Menschenrechte bietet.
Einfach so.
Ja. Ja, ist schon witzig. Amnesty International sagt, die FIFA hat in jeder Phase des Bewerbungsverfahrens gezeigt, dass ihr Einsatz für die Menschenrechte eine Farce ist. Da kommen wir der Sache wahrscheinlich schon ein bisschen.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. So, und was haben wir noch? Amnesty International, hier lese ich noch was. Es gibt in der Bewerbung keinerlei Strategien oder Garantien, die Menschenrechtslage im Land zu verbessern. Also das wird einfach nicht aufgeführt und genauso wird es ja auch sein. Ich meine, am Ende, das sind alles Worthülsen. Am Ende geht es da ausschließlich um Kohle. Deswegen findet diese WM da statt. Und es geht im Hintergrund, die Kohle wird bezahlt aufgrund politischer und wirtschaftlicher Interessen von Saudi-Arabiens. Ja, und wir sind wieder mit dabei. Ja, und klar. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob der DFB sich da nicht auch einfach mal querstellen sollte bei solchen Sachen. Was hat denn Bernd Neuendorf genau gesagt eigentlich?
Bernd Neuendorf hat gesagt, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht.
Das sagt
man eigentlich immer, wenn es um eine schwierige Entscheidung geht. Und die Bewerbung für die WM 2034 sorgfältig geprüft. Es hat einen Austausch mit vielen Interessengruppen und Experten gegeben, darunter Menschenrechtsorganisationen und Fans, auf dessen Basis eine fundierte Entscheidung getroffen wurde. Wir nehmen die Kritik am Bewerberland ernst und werden weiter im Austausch bleiben. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren gemeinsam mit der FIFA auf eine Verbesserung der Situation hinzuwirken. Lieber Nils, entschuldige, dieses Statement hätte er sich einfach komplett schenken können. Da ist inhaltlich nichts drin, außer, genau. Ja, wir haben ein bisschen geguckt und wir gucken jetzt ein bisschen weiter.
Wir haben es aber auch nicht einfach gemacht.
Ja, ja.
Das ist auch richtig.
Ja, genau. Aber es,
er muss halt irgendwas sagen. Ne? Er muss halt irgendwas sagen, aber das hat null Substanz. Ja. Und da muss man sich ja auch nichts vormachen. Der DFB schwimmt einfach mit allen anderen großen Verbänden. Und ja, die stehen halt hinter der FIFA und hinter den ganzen Entscheidungen. Auch da geht's natürlich um Geld, auch beim DFB. Und wir müssen halt hier in Deutschland aufgrund der öffentlichen Meinung ein bisschen mehr so tun, dass uns das wichtig wäre mit den Menschenrechten. Am Ende des Tages ist es uns aber genauso scheißegal wie den meisten anderen auch.
Zumindest, wenn es um die Fußballverbände geht. Ja, aber warum macht man dann 2022 um dieses Katar-Ding so ein Riesenthema und jetzt gibt man so ein Statement raus? Also, das hat doch nichts miteinander zu tun. Du hast in Katar hast du gesagt, ja, wir kümmern uns und wir tun. Sie haben nichts getan. Jetzt gibt man so ein Statement raus. Das heißt, hat man aufgegeben als DFB? Also man hat es vielleicht um Katar rum versucht, mit ein paar Gesten irgendwie was voranzubringen oder zumindest darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt versucht man es schon gar nicht mehr? Also wie du sagst, wir schwimmen einfach mit und sagen, ist uns doch scheißegal, wir wollen die Kohle?
Ja, ich glaube, es ist jetzt die Frage, welche Perspektive du einnimmst. Also wenn du die Perspektive eines Offiziellen einnimmst, der da was zu sagen hat, hast du keine andere Wahl. Also der DFB hat, glaube ich, keine andere, wenn man es objektiv betrachtet, Wahl, als da mitzumachen. Die sind Teil dieses Systems und die wollen Teil dieses Systems sein. Sie müssen uns das immer anders verkaufen, aber die wollen doch da dabei sein und die wollen da auch Geld verdienen. Und man muss natürlich auch sagen, dass es grundsätzlich total schwierig ist, wo ziehst du da die Grenze? In welche Länder kannst du gehen und in welche kannst du nicht gehen? Rein historisch haben sich die wenigsten Länder ausschließlich mit Ruhm bekleckert, sondern auch hier und da mit ein bisschen Blut von anderen. Und da kannst du natürlich jetzt sagen, also auf wen trifft das jetzt zu und auf wen nicht? Nach Russland würde man jetzt wahrscheinlich nicht gehen. Wie sieht's mit China aus? Iran vielleicht nicht so, aber USA sind doch auf der guten Seite, oder? Also, ne, du weißt doch, was ich hinaus will.
Auf jeden Fall,
klar. Ist schwierig, einfach da dann die rote Linie festzulegen.
Ja. Und dennoch, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, eine deutsche Stimme mit Nein hätte ja nichts bewirkt, außer ein starkes Zeichen. Ja. Weil die WM wäre trotzdem nach Saudi-Arabien vergeben worden. Es gibt mehr als 200 Mitgliedsländer der FIFA und jeder hat eine Stimme und sagt entweder Ja, Nein oder Enthaltung. Und die Mehrheit war sowieso überwiegend für Saudi-Arabien. Von daher, außer einer symbolischen Geste hätte es sowieso nichts gebracht. Aber wäre es nicht notwendig gewesen, diese Geste eben zu setzen, wie das zum Beispiel Norwegen getan hat, warum kann das der DFB nicht? Oder warum will der DFB es nicht?
Weil der DFB mit der FIFA genauso klüngelt wie viele andere Verbände eben auch. Und wenn du da jetzt dich wieder borstig zeigst, dann kommt dir die FIFA bei der nächsten Sache, beim nächsten Event, was du vielleicht in deinem Land ausrichten willst, garantiert nicht mehr entgegen. Und das wissen die natürlich auch. Freunde,
es ist so einfach.
Es geht um Geld. Es geht wie immer um Geld. Traurig, aber wahr.
Ja, so ist es. Oh, so ein schönes, leichtes Thema zum Ende,
Nils, oder? Ich habe auch gerade gedacht, es ist ja schön, dass der Fußball nicht nur aus solchen Dingen, nicht nur aus irgendwelchen Tätlichkeiten und Kapitalismus besteht, sondern dass zwischendurch auch einfach der Ball rollt und man 90, 120 oder ein paar mehr Minuten einfach abschalten kann und diesen ganzen Scheiß vergessen kann. Genau deswegen gucken wir doch auf Fußball.
Ja, das ist so. Und genau deswegen gucken wir auch im kommenden Jahr wieder Fußball und wir sprechen wieder drüber hier im Stadionsprecher.
Fände ich sehr gut, Jens, wenn wir uns wieder...
Lass das machen.
Wenn wir die Weihnachtsfeiertage gut überstehen und was wir uns vorgenommen haben für das neue Jahr, das kann ich ja noch verraten, es macht uns immer extrem viel Spaß, uns mit Gästen auszutauschen. Und da wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr euch ein paar hochkarätige Gäste noch präsentieren. Wir sind hier und da schon im Gespräch, also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und ansonsten müsst ihr es mit uns zwei aushalten.
Ja, wenn wir nicht gerade Bier getrunken haben, geht's ja auch eigentlich. Heute sind wir ein bisschen ins Labern gekommen, jetzt 55 Minuten,
dann
müssen wir langsam Schluss machen. Hier steht noch ein zweites übrigens.
Okay, dann wissen wir, wie der restliche Nachmittag hier verlaufen wird. Ihr Lieben, alles Gute, bringt das Jahr gut zu Ende und dann freuen wir uns auf 2025. Bleibt geschmeidig, bleibt besinnlich und bleibt im Gespräch.
Ciao.
Noch